Jetzt ist es fast soweit. In etwa 7 Tagen wird sich der Block Subsidy bei Bitcoin um zum 4. Mal halbieren. Das heißt, anstatt von 6,25 BTC kommen nur noch 3,125 Bitcoin pro Block ins Netzwerk. Neben allen möglichen Preiseffekten wird sich das Halving auch auf das Mining auswirken. Genau darüber werden wir heute sprechen. Und damit hallo und herzlich willkommen beim BTC Echo Recap Podcast, eurem Wochenrückblick auf den Kryptospace. Mein Name ist David Scheider, ich bin Redakteur bei BTC Echo und mir gegenüber sitzt mein Kollege Giacomo Maihofer. Moin Giacomo, wo warst du eigentlich beim letzten Halving?
Ja, ich habe gerade nochmal in den Kalender geschaut. Das war der 11. Mai 2020, ein Montag. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das damals nicht so genau verfolgt, wie ich das heute tue. Ich weiß es nicht.
Weißt du denn schon, wo du beim kommenden Halving nächste Woche sein wirst?
Wahrscheinlich im BTC Echo Livestream als Zuschauer.
Oha, kurzer Teaser. Vielleicht kommt da was.
Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist ausnahmsweise Donnerstag, der 11. April um 14 Uhr.
Wir kommen zu unserem ersten Thema. Vor allem die Miner werden das Halving deutlich zu spüren bekommen. Von einem Tag auf den anderen halbiert sich der Erlös für ihre kostenaufwendigen Dienste für Bitcoins Sicherheit. Die große Frage nun vor dem Halving: Wie bereiten sich die Miner auf dieses Event vor, David?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also, das Halving bedeutet ja, dass die Miner plötzlich von einem Tag auf den nächsten einfach die Hälfte von dem verdienen, was sie am Vortag verdient haben. Um das mal anschaulich an einem Beispiel zu machen, Marathon Digital, einer der größten börsennotierten Miner der Welt, verdient pro Tag ungefähr 28 Bitcoin. Ab dem 20. April, wo das Halving vermutlich stattfinden wird, werden es eben dann nur noch 14 sein. Und das heißt, der Erlös halbiert sich bei wahrscheinlich gleichbleibenden Kosten. Und das stellt die Miner natürlich vor eine Herausforderung. Und die Frage, die ich mir jetzt gestellt hat und die sich viele stellen, ist das Mining dann überhaupt noch profitabel? Und da gibt es jetzt so ein paar Theorien. Zum einen, glaube ich, kommt den Minern ganz gut entgegen, dass der Bitcoin-Kurs aktuell ziemlich hoch ist. Wir hatten ja schon ein Allzeithoch vor dem Halving. Aktuell liegt es ungefähr bei 73.000 US-Dollar. Und das gab es in der Vergangenheit noch nicht. Da wurde das Allzeithoch erst im Nachgang geknackt. Das heißt, dass viele Analysten davon ausgehen, dass der Effekt auf das Halving wahrscheinlich erstmal gering sein wird. Und da habe ich einen Analysten auf Twitter gefunden. Da würde ich jetzt einfach mal die Quintessenz dessen, was er da geschrieben hat, zitieren. Zitat: Wenn BTC dort bleibt, wo er jetzt ist, denke ich, dass das Halving nur eine sehr kleine Delle in der Hashrate verursachen wird, so 5-10%. Wenn BTC sich vorerholt, also jetzt eben noch stärker steigt, dann ja, wird der Einbruch noch viel geringer sein. Natürlich ist der Effekt vom Halving nicht auf alle Miner gleich. Da kommt es einfach sehr darauf an, wie effizient die Miner schürfen können und also wie hoch deren Kostenapparat ist. Und der hängt ja in erster Linie von der Effizienz des Unternehmens ab. Und die Effizienz des Unternehmens hängt zuvorderst von der Effizienz der einzelnen ASICs ab.
Genau, ich habe mal sowas gehört, ich bin ja absolut kein Experte, aber dass seit gemeint wird, alle Jahre wieder die Leistungsfähigkeit dieser Mining-Geräte um das Vielfache steigt. Also die Belohnung geht zwar zurück, aber die Kosten für das Equipment, was minen kann, ist sozusagen geringer. Also ist leistungsfähiger für denselben Preis, stimmt das?
Ja, also die Leistungsfähigkeit misst man in Watt pro Terahash oder Joule, besser gesagt pro Terahash, also wie groß der Energieaufwand ist, den du reingeben musst, um Terahash-Leistung rauszubekommen. Und das definiert dann die Effizienz der Miner, und da hast du vollkommen recht. Die Effizienz steigt natürlich, weil die Geräte besser sind, die Abluft besser geregelt ist, die Kühlung auch besser funktioniert. Das heißt, du musst nicht mehr so viel Energie. Der Input, der reingeht ins Mining, ist immer Energie. Und wie viel Hashrate du da rausbekommst, das ist das, was die Energie eben erzeugt. Das ist eigentlich eine ganz interessante Überlegung. Es ist einfach eine Input-Output-Rechnung. Die Hashrate geht eigentlich seit Jahren von links unten nach rechts oben. Die steigt eigentlich nur an. Und ja, also aktuell ist es eben so, dass Mining ziemlich profitabel ist. Wir hören da auch gleich mal ein Interview rein mit dem CEO von Marathon Digital, einem der größten börsennotierten Miner, der meint, dass aktuell die Kosten für einen Bitcoin so bei $20,000 liegen.
Wow.
Also bei einem Kurs von über $60,000 ist das halt eine Marge von 3x. Die wird natürlich, also die Kosten für einen Bitcoin verdoppeln sich ab nächster Woche tatsächlich, eben bei dem Halving. Und dann ist Marathon Digital wahrscheinlich noch profitabel. Kleinere Miner, die mit älteren Geräten schürfen, da gibt es dann auch ganz interessante Statistiken, mit welchen Geräten du welche Effizienz bekommst, und ältere Geräte sind nicht so effizient, da wird es dann schon eng. Und da kommt es dann darauf an, wie sich der Kurs entwickelt. Weil wenn der Kurs hochgeht, dann kannst du auch mit älteren Geräten noch profitabel minen. Aber das ist natürlich nicht absehbar. Es ist aber auch so, nur weil jetzt ein bestimmter ASIC heute nicht profitabel ist, den kann man ja einfach abschalten. Und man kann ja warten, bis der Kurs wieder hoch ist. Und das ist auch so ein bisschen der Effekt. Entschuldigung, wenn Kurse steigen, siehst du eigentlich parallel dazu eine Steigerung der Hashrate, weil sich dann eben noch mehr Miner so ans Netzwerk knüpfen und ein bisschen was vom Kuchen abhaben wollen.
Das ist ja extrem spannend. Aber ich höre jetzt daraus, dass es dann sozusagen schon so auch eine Konsolidierung geben könnte, weil es war ja früher mal dieses Narrativ, ja, jeder kann minen, jeder kann Teil des Netzwerks werden, aber wenn das dann, das Halving immer wieder kommt, drängt das ja die kleinen Player irgendwann raus, oder? Das kommt ja alle 4 Jahre, oder?
Ja, das ist klar, das sieht man ja auch. Also das Mining ist mittlerweile eine hochprofessionalisierte Branche. Wir hatten jetzt vor so ein paar Jahren den großen Run von einigen Mining-Unternehmen, die IPOs gemacht haben und die börsengelistet sind. Einige davon haben das Spiel ein bisschen zu bunt getrieben, die sind dann pleite gegangen. Vor allem, weil die ihr Inventar sich hoch verschuldet gekauft haben, und dann kam eben der Bärenmarkt und dann ist die Marge natürlich geringer. Aber also das Mining ist, finde ich, mittlerweile eine der interessantesten Branchen im ganzen Bitcoin-Space, weil das eben so ein Wettrennen der Technologie ist und auch der Standorte. Also wir sehen ja nicht nur eine Verbesserung der Effizienz in der Technologie, sondern auch dort, wo gemeint wird. Da gibt es dann, letztes Jahr war Paraguay der Ort, wo alle hingegangen sind, an den Itaipu-Damm, der ein Vielfaches der benötigten Energie von ganz Paraguay produziert. Und da ist Energie super günstig, also sind Miner hingegangen. Neue Narrativ ist jetzt Äthiopien, da sind jetzt die ganzen Miner. Ich kann dir nicht genau sagen, wieso, das werden wir uns auch mal genauer anschauen. Aber du siehst, das ist so ein globales Wettrennen um Hashrate im Prinzip.
Das ist mega spannend, ja. Ich erinnere mich, dass ich mal einen Miner aus Paraguay interviewt habe. Also, die waren da. Ich weiß nicht, ob die immer noch da sind.
Genau, und wir wollten ja einmal reinhören, weil Marathon Digital, das ist einer der größten börsengelisteten Miner der Welt. Die sind in Kanada ansässig, haben aber auch Mining-Farmen überall auf der Welt, wie die auf das Halving blicken.
Average daily Bitcoin produced, you have at 28.7 as of the end of February. When you think about the halving, how is it going to change your economics and what you see in terms of Bitcoin rewards, you think?
So essentially, if you look at the number 28 on average per day, that would turn to be 14 roughly per day. We'll have to see the impact, if any, on the global hash rate. Remembering that Bitcoin mining is a zero-sum game. Today, there are 900 Bitcoin made a day or emitted a day. Post-halving, it'll be 450. And all the people mining are vying for that. So all our compute is competing for that. So the key is to be one of the most energy efficient miners. Marathon's fleet is amongst the most energy efficient in the industry. Those miners that have less efficient machines may have to shut off. But the high price of Bitcoin right now essentially has made it profitable for even marginal miners to mine post-halving. What we'll have to see is really what happens to the dynamic. If the price of Bitcoin were to drop $10,000-$20,000 per Bitcoin, that could potentially push some of the more marginal miners over the edge, and they would have to stop mining, and they could become acquisition targets potentially. You also have a fairly large number of rigs, the computers, if you would, that miners use, that are not very energy efficient, that will be marginalized by this halving. So it'll be very interesting to see what happens, but we're very focused on both organic and inorganic growth. And we believe that the industry globally is going to continue to grow and add hash rate to continue to mine and secure the Bitcoin blockchain.
Genau, also was Fred Thiel hier sagt, ist das, was wir davor eigentlich auch schon besprochen haben. Es ist einfach so, dass die Effizienz des Minings und damit natürlich auch die Entwicklung der Hashrate, also die Hashrate ist, misst im Prinzip, wie viel Rechenleistung im Bitcoin-Netzwerk ist, wie da gemeint wird. Wie sich die Hashrate entwickelt, das hängt davon ab, ja, wie sich der Kurs entwickelt. Wenn der Kurs weiterhin so weit oben ist, dann könnte es eben auch noch für kleinere Miner reichen. Und wenn sie fällt, dann könnte es, er hat es formuliert, over the edge pushen, also dann eben in die Unprofitabilität drängen. Und natürlich, also er ist CEO von Marathon, er sieht da seine Firma gut aufgestellt. Die Kosten sind eben relativ gering und ja, tatsächlich schaut auch Marathon so in neue Geschäftsmodelle, das kommt dann später. Ja, vor allem Datenzentren für AI zum Beispiel zu entwickeln, das, was nochmal ein anderes Thema ist, wo wir jetzt nicht zu sehr rein wollen. Aber ich finde es immer ganz interessant, wenn diese Mining-Unternehmen ja so ein bisschen was preisgeben, weil das ja für viele so eine Blackbox eigentlich ist.
Ja, total. Also, ich finde es auch immer richtig spannend, mit dir darüber zu reden. Aber was bei mir in der, ich schaue ja von Bitcoin eher von draußen drauf, in meiner Bubble immer wieder kommt, ist natürlich nicht die Hashrate, sondern eine andere Zahl, die alle begeistert, und zwar der Bitcoin-Kurs. Da gab es ja irgendwie, also viele leiten aus den letzten Halvings, die wir hatten, eine immense Preisexplosion ab nach dem Halving. Du als Experte, was würdest du denn sagen, welche Auswirkungen könnte das haben? Also ich lese da teilweise von 100, auch bei uns, von 120, 150 bis 500.000, alles.
Ja, also mit Kursprognosen tue ich mir schwer. Ich habe so ein paar Gedanken zum Halving. Also ich glaube, dass der tatsächliche realwirtschaftliche Effekt dieser Halbierung der Inflationsrate von 1,6% aktuell pro Jahr auf nach dem Halving 0,8% pro Jahr immer weniger relevant wird. Also am Anfang hattest du, da wurden pro Block 50 Bitcoins gemeint. Wenn du das halbierst auf 25, ist eben die Abflachung, also der Cut in der Inflationsrate viel gewaltiger. Das heißt, der realwirtschaftliche Preiseffekt der ersten Halvings war meiner Meinung nach deutlich höher, als der jetzt sein wird. Vor allem, wenn man bedenkt, dass 94% der Coins schon in Umlauf sind. Also so die nächsten 120 Jahre werden noch 6% der Bitcoins gemeint. Das meiste ist schon am Markt. Das soll nicht heißen, dass das Halving keinen Preiseffekt hat. Ich glaube nur, der Preiseffekt wird anders begründet sein. Der wird aus meiner Sicht vor allem dadurch begründet sein, dass wir einen Nachfrageboom haben. Den sehen wir jetzt schon in den ETFs. Das ist auch der Grund, warum wir das Allzeithoch jetzt schon geschlagen haben. Und das Halving ist ein riesiger Marketing. Es also gibt einfach Aufmerksamkeit auf das Thema Bitcoin. Mein persönliches YouTube, gut, ich bin auch viel im Crypto-Space unterwegs, aber auch so in Anführungsstrichen mainstreamigere Medien berichten über dieses Halving. Und eben auch in Verbindung mit der Vergangenheit und diesen krassen Preiseffekten. Weil ja, es stimmt, dass in der Vergangenheit ein, zwei Jahre nach dem Halving ein neues Allzeithoch etabliert wurde. Und es war mindestens mal dreimal höher, als der Preis war zum Zeitpunkt des Halvings. Und dann natürlich knüpfen Investoren und Investorinnen an dieses Event immense Erwartungen. Ja, wie blickst du auf das Halving? Hast du da auch Gedanken zu?
Auf jeden Fall mehr als 2020, da ich ja jetzt auch in diesem Space arbeite und damals eigentlich nur so Investor war. Ja, mit Spannung. Also ich lese die ganzen Artikel und versuche das zu verstehen und ich finde es interessant, dass es sozusagen so ein zyklisches Event ist, alle 4 Jahre, was mit jeder Regelmäßigkeit passiert. Was den Kurs angeht, da ich jetzt kein Bitcoin-Wahl bin, wird mich das nicht im Gegensatz zu dir so stark betreffen.
Schön wär's.
Naja. Aber auf jeden Fall, ja, ich denke, ich lese halt immer wieder dasselbe Narrativ. Ne? Du hast es schon angesprochen, irgendwie Halving, die Hälfte kommt noch neu in den Umlauf. Dann, es gibt immer diese Zahlen, wie viele Bitcoins gerade gekauft werden von BlackRock und Co. per ETFs. Ich glaube, das ist immer ungefähr das Doppelte, was überhaupt neu in den Umlauf kommt. Und dann kommen dazu noch die Zahlen, oh, es verschwinden immer mehr Bitcoin von den Börsen, die Bestände schmelzen und dann kommt immer dieses riesige, okay, wir haben einen Angebotsboom und Nachfrageboom und einen Angebotsschock und das treibt dann den Preis in schwindelerregende Höhen. Das wäre natürlich geil, glaube ich, für alle, würde für große Euphorie sorgen, aber ich bin noch skeptisch, weil wenn alle Leute am Markt eigentlich von demselben Outcome ausgehen, dann kommt es meistens ganz anders. Also weil sonst werden Märkte ja einfach zu easy. Ja. Deswegen, ich bin gespannt, was dann wirklich passiert. Und meistens passieren ja Dinge, die man gar nicht auf dem Schirm hatte.
So. Voll. Ich bin da auch eher konservativ. Also wie gesagt, weil ich glaube, die meisten rechnen sich durch dieses Halving eben diesen von dir beschriebenen Angebotsschock aus. Aber das Angebot ist im Prinzip jetzt schon bei so einem Gleichgewicht. Ob da jetzt am Tag 900 oder 450 Bitcoins hinzukommen, macht den großen Unterschied, denke ich, auch nicht. Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Gemeinsam mit KPMG hat BTC Echo die bis dato größte Studie über den deutschsprachigen Crypto-Space herausgegeben. Teilgenommen haben über 2400 Menschen, die bereits in digitale Assets wie Bitcoin und andere Kryptowährungen investiert haben. In der Studie untersuchen wir die Portfolios der Kryptoinvestorinnen und Investoren und untersuchen darin, wie diese beschaffen sind. Dass Bitcoin und Ether die ersten beiden Plätze belegen, ist logisch, doch bereits ab Rang 3 wird's richtig interessant. Wer mehr über die Anlagestrategie der Investoren erfahren möchte, findet den Link zur Studie in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Folge. Okay, damit kommen wir zu unserem zweiten Thema. Das Sorgenkind des Kryptosektors Solana hat mal wieder den Betrieb eingestellt und das seit Tagen. Kaum Transaktionen gehen durch und wenn es doch mal klappt, dann nur für Unsummen. Der Use Case der schnellen, günstigen Blockchain scheint damit obsolet. Ist Solana noch zu retten, Giacomo?
Nein, verkauft alles sofort. Also es ist eine sehr dramatische Anmoderation. Das Sorgenkind ist Solana, schau mal. Ja, okay, kann man drüber streiten. ich benutze Solana ja viel und ich musste korrigieren. Also Transaktionen gehen auch durch, ohne Unsummen zu zahlen. Gerade im Vergleich zu anderen Blockchains. Man braucht nur viel Geduld oder halt 5 Cent. Aber die Bots überbieten sich gerade mit immensen Transaktionen, weil auf Solana viel Arbitragehandel von Bots gemacht wird. Aber kommen wir erstmal zu den Fakten. Also seit letzten Freitag liegt Solana de facto lahm. Das Netzwerk ist überlastet. 70% aller Transaktionen scheitern gerade. Auf populären dezentralen Börsen wie Radium, wo die ganzen Meme-Coins gehandelt werden, sind es sogar 90%. Also wenn man sich jetzt gerade den Blockchain Explorer anguckt, sieht man nur lauter rote Ausrufezeichen hinter jeder Transaktion, weil die nicht durchgegangen ist. Das heißt, für normale Nutzer ist Solana gerade schwer bis gar nicht benutzbar. Und ich war vorgestern auf dem Solana Hackathon, den größten von ihrer Geschichte. Und da war auch ein NFT-Projekt, das hieß Blessed Burgers. Und da haben sich die Leute wirklich, also gerade hier in der deutschen Solana-Community, monatelang drauf gefreut. Und jetzt hatten die ihren NFT-Mint genau jetzt. Du kannst dir vorstellen, was passiert ist. Die Leute waren nicht in der Lage, das Ding zu minten. Viele gingen leer aus. Viele haben angefangen, sich mit Gebühren zu überbieten. Es war halt eine Shitshow, wie man sie von Ethereum noch aus 2017 und Co. kennt. Genau, aber Unsummen ist etwas übertrieben. Also bei Solana gibt es etwas, das heißt Priority Fees. Daran wird auch noch gewerkelt. Die sind da nicht ganz zufrieden mit. Du kannst im Grunde einfach gesagt höhere Gebühren zahlen. Normalerweise ist es ja 0,0005 Cent oder so, also nicht mal ein Cent, um eine Transaktion zu machen. Du kannst es halt sukzessive erhöhen und manche Wale und Bots, die sich gegenseitig überbieten, kommen auf bis zu $100. Aber ich schaffe es auch, wenn ich einfach wenige Cent hochgehe, dann kommt meine Transaktion schon irgendwann durch. Ja, der Auslöser dafür ist, wenn man Solana fragt, ihr Erfolg. Aber stimmt auch ein bisschen. Das haben auch andere Entwickler von anderen Blockchains geschrieben. Also das klingt ein bisschen komisch, aber Solana wickelt pro Monat, das muss man sich einfach mal vor Augen führen, rund 4 Milliarden Transaktionen ab. Und das ist 5 bis 20 Mal mehr als jede andere Blockchain. Ich habe rausgeholt, wie viel Ethereum mit seiner ganzen Layer-2-Geschichte macht rund 750 Millionen Transaktionen und Base, der größte Konkurrent von Solana oft gehandelt, macht 60 Millionen. Jetzt nochmal, ich wiederhole nochmal, Solana macht 4 Milliarden. Also die ächzen gerade unter einer Belastung, die andere Blockchains gar nicht kennen. Und da kommt ein ziemlich wilder Mix aus Ursachen zusammen, also Bots sind bei Solana ein großes Problem. User setzen Bots auf, um irgendwie am Arbitragehandel, aber ich bin kein Trader, ich verstehe es nicht, die Arbitrage zwischen zwei Kursen irgendwie auf unterschiedlichen Börsen zu verdienen, und diese Bots spammen einfach das ganze Netzwerk zu und überbieten sich gerade halt auch automatisiert immer wieder, um ihre Transaktionen durchzubekommen. Ne? Dann haben die ein neues Produkt gelauncht, von dem ich immer wieder gelesen habe, was ich aber auch nicht richtig erklären kann, das heißt OR, und damit kommt Proof of Work auf Solana. Und das spammt das Netzwerk auch ohne Ende zu. Und dann haben wir die ganzen Meme-Coins. Ich meine, das weiß ja mittlerweile jetzt jeder. Einfach, dass auf Solana ungefähr 2000 Meme-Coins pro Tag erstellt werden und hin und her gepumpt und gedumpt. Genau, und das Netzwerk ist nicht mehr in der Lage, diese ganze Aktivität abzuwickeln. Jetzt muss man sagen, Sorgenkind. Ja, man kennt das, Solana war immer wieder in den Schlagzeilen. 2021 bis 2022 gab es 10 Netzwerkausfälle. Dann hatten wir die FTX-Krise, die Solanas Preis von $250, ich glaube auf $8 runtergedrückt hat damals, im November 2022, und einen heftigen Überlebenskampf. Solana heute hat eigentlich lange gut performt ohne Probleme. Also man hatte zwar einen Netzwerkausfall im Februar, da lag das Netzwerk für 5 Stunden lahm, aber das war der erste seit einem Jahr. Und vorher hatte man 10 in einem Jahr oder so. Und um das Ganze einzuordnen, habe ich auch nochmal einen Tweet rausgeholt von dem Chefstratege von Solana, Austin Federa. Und das ist bei Solana oft der Fall. Das Problem war eigentlich bereits bekannt, dass das Netzwerk lahmgelegt werden könnte, wenn die Aktivität zu stark steigt. Man hat es aber so gesehen, okay, Solana ist gerade angemessen, aber verbesserungsbedürftig, und durch den ganzen Traffic ist es auf fuck, wir haben ein Problem gestiegen. Und aus der Entwicklerperspektive ist es halt so, und das kaufe ich denen auch ab, Solana hat einige wichtige große Updates dieses Jahr vor sich, und die hatten einfach in der Entwicklung priorisiert, dass sie diese Updates machen, und hatten halt nicht erwartet, dass der Traffic so hoch steigt, und jetzt haben die es sozusagen ein bisschen verschoben. Die großen langfristigen Updates wie Firedancer und so werden nach hinten gezogen, und man versucht jetzt dieses Problem zu lösen, und da soll es wohl auch schon nächste Woche ab Montag die ersten Patches bekommen. Also es kann sein, dass ein Solana ab nächster Woche wieder ganz gut funktioniert.
Diese 4 Milliarden Transaktionen, die waren im Monat, sagtest du, ne?
Ja, das war jetzt im April, glaube ich, sogar.
Ja, das ist echt.
Also ich habe auch mal noch einen Tweet rausgeholt von einem Solana-Entwickler, leider habe ich mir den Namen nicht aufgeschrieben, dem ich bei Twitter folge. Aber er sagt so ein bisschen, 90% of chains have been near unusable for the past few years and no one says anything. Stimmt vielleicht nicht ganz. Solana is unusable for 1 week due to handling more scale than almost all chains combined, and suddenly it's the worst blockchain of all time. Ich meine, er hat schon einen Punkt. Man muss aber Solana auch sagen, die laufen die ganze Zeit durch die Gegend und sagen, sie könnten 65.000 Transaktionen pro Sekunde stemmen. Stimmt halt einfach nicht.
Also ja, das ist halt auch das Problem. Ne? Also wenn man so offensiv skaliert und so viel Traffic auch irgendwie dann auf sich zieht durch so Aussagen, dann muss das Produkt auch meiner Meinung nach in der Lage sein, das zu handeln. Vor allem, wenn es da um richtig viel Geld gibt. Ich meine, Solana hat wie viel Marktkapitalisierung? 44 Milliarden Dollar. Da steckt ja richtig...
Auch viel mehr, 70 glaube ich mittlerweile schon.
Ja, let's check.
Ich glaube, der TVL, Total Value Locked, ist glaube ich so 4,5, also 4,5 Milliarden, ja, weit 6, weg 6, von 6, Ethereum.
Ja. Das ist halt richtig Kohle, ne? Also
ja, das kritisieren die Leute auch. Die sagen ja, hey, ihr könnt hier nicht eine Blockchain machen, in der wir Milliarden von Dollar gespeichert haben und uns sagen, ja, sorry, wenn die gerade nicht funktioniert. Ihr seid 4 Jahre am Markt, das verstehe ich auch. Aber ich habe diese Perspektive, okay, Solana hatte echt viele Krisen. Und ich war vor 1-2 Jahren war ich ja auch einer von denen, die immer die Witze gemacht haben. Oh, Solana, täglich grüßt der Netzwerkausfall und so, habe ich geschrieben. Habe aber gesehen, dass die aus jeder Krise rausgekommen sind. Und den Traffic, den sie jetzt haben, der hätte vor 1-2 Jahren hätte der das komplette Netzwerk explodieren lassen und auch alle anderen. So, und deswegen muss man denen einfach zugutehalten, dass sie von den Blockchains diejenigen sind, die am schnellsten, am besten hochskalieren und sich auch, ja, und das auch immer wieder unter Beweis gestellt haben.
Also ich höre ein Urvertrauen in die Entwickler von Solana bei dir raus.
Mittlerweile schon. Sie haben immer wieder abgeliefert. Und ich meine, wenn du mit denen redest, sagen die auch immer, ja, unsere Kultur ist, wir sehen ein Problem und wir fixen es. Und wir machen es einfach. Und ich habe damals auch mit Ethereum-Entwicklern gesprochen, in Lissabon, als ich mal da war. Und selbst die haben gesagt, Ethereum braucht ja Ewigkeiten, bis sie irgendwie mal ne, ihre Upgrades machen. Und der meinte auch, ich finde das bewundernswert, wie schnell das teilweise bei Solana geht. Mm. Dass sie das einfach durchschieben. Aber dann machen die einen Patch und dieser Patch bringt halt neue Probleme. Kennt man aus der Entwicklung. Aber erstmal den Patch halt drauf spielen. Das ist halt ein Work in Progress und bisher funktioniert es gut.
Ja gut, der letzte Punkt ist glaube ich Ansichtssache, aber lass uns mal über den Hackathon sprechen, bei dem du warst diese Woche. Das war im Web3-Hub,
ja.
Da wurden Projekte vorgestellt. Welche Projekte haben dich da besonders fasziniert?
Ja, ich fand es ganz, ganz cool. Also ich muss halt sagen, ich war ja als Reporter bei Ethereum-Hackathons, bei Bitcoin-Veranstaltungen und dann immer wieder bei Solana und die Kulturen unterscheiden sich einfach so sehr. Also bei Solana hat man echt sehr diverse Leute aus aller Welt, viele Gen Zs, Millennials, sehr viele Frauen. Es ist fast 50-50 und das Interessante ist, dass Solana in der Außenwahrnehmung, wenn man jetzt auf Twitter unterwegs ist, und das ist auch bei mir so, dann kriegt man eigentlich nur einen Meme-Coin nach dem anderen hinterhergeworfen und hat das Gefühl, bei Solana geht es nur um Katzen, Affen und Hunde, die man zum Mond pumpen will. Ist auch ein Teil von Solanas Kultur, auch dieser Humor. Aber wenn man dann bei so einem Hackathon ist, merkt man, dass die wirklich in alle Richtungen coole Sachen bauen. Also da waren irgendwie NFT-Artists, die interaktive Kunst gemacht haben, die sie vorgestellt haben, wurde mit so einem Controller die Farben verändert und es waren richtig schöne Kunstwerke, die Farben verändern konntest und das ganze Kunstwerk irgendwie so ein bisschen wie diese Bildschirmschoner vom Windows Media Explorer, weißt du? Aber cool. Also richtig schön. Und ja, es gab andere, die haben RWA, also Real World Assets, wo man irgendwie Luxusuhren auf der Blockchain kaufen kann, aber halt nicht die Luxusuhr an sich, weil die kann sich keiner leisten, die Rolex, aber du kannst ja, die wird dann in 100 Tokens aufgesplittet und du kannst dir einen Token kaufen und wenn der Preis steigt, kannst du damit handeln. Und die hatten auch eine Lizenz von der FINMA schon, Fragments heißen die, und Deals, die sitzen halt auch in der Schweiz, wo die ganzen Luxusuhrenmacher sitzen, hatten schon Deals mit 3 großen Uhrenherstellern. Das glaube ich für Investoren das spannendste Projekt gewesen, weil RWA ja auch sehr gehypt ist. Aber dann gab es auch so, nebenher gab es einen Typen, der irgendwie eine Plattform hat, mit der er die Obdachlosenhilfe transparenter machen will, wo du dann irgendwie halt spenden kannst über die Blockchain. Sowas treffe ich immer wieder an, das scheint auch so ein Ding zu sein, für Flüchtlinge oder in diesem Fall für Obdachlose. Viel Musik. Also da waren, glaube ich, 2 Projekte, die Musik-Streaming-Industrie fairer machen wollten. Mehr Erlöse für die Künstler, mehr Mitbestimmungsrechte für die Künstler. Das eine Projekt hieß Peaches, das andere hieß Ohr. Also eigentlich sehr viel Projekte mit einem gesellschaftlichen Anspruch oder einem sozialen Anspruch. Und das fand ich extrem cool und erfrischend. Also das hatte ich nicht erwartet, als ich da hingegangen bin.
Schön. Ja, das klingt nach einer guten Culture auf jeden Fall bei Solana.
Ja, sehr gesund. Und die lachen unglaublich viel. Das gefällt mir auch. Also regelmäßig kam der Witz dann bei den Demos, wo sie dann so geprayt haben, okay, bitte lässt die Blockchain diese Transaktion durch. Mm. Oder einer hat gesagt, ja, ihr könntet jetzt das NFT minten, aber unfortunately the network is not working.
Yeah.
Und der Moderator hat dann immer wieder irgendwie ausgerufen, what? You are getting a transaction through? This is crazy.
Geigenhumor.
Also die reagieren eigentlich immer mit Geigenhumor auf diese Probleme und diesem irgendwer, also es wird schon gefixt werden. Ja. Genau.
Okay. Ja, damit würde ich sagen, sind wir für diese Woche auch am Ende. Und wenn wir uns das nächste Mal hören, könnte das Halving bereits vollzogen worden sein. Welche war das jetzt? Futur 2? Who knows? Apropos Halving, falls ihr mehr zu dem Bitcoin-Event des Jahres erfahren möchtet, dann werft doch gerne mal einen Blick auf unsere Halving-Page. Dort haben wir spannende Interviews, Podcasts und Hintergrundartikel zur vierten Inflationshalbierung bei Bitcoin zusammengetragen. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und in diesem Sinne, vielen Dank für die Treue und ihr hört uns wie immer in 7 Tagen wieder. Ciao, ciao!